Das ist Aldente Entertainment.
Wenn dann die Show zu Ende ist und die Leute gehen dann weg und du siehst, wie sie lachen und wie sie glücklich sind und wie sie dann auf ihre Kabine gehen und gehen ins Bett, dann weißt du, du hast alles richtig gemacht. Du hast den Menschen, das ist ja auch meine Währung. Also für mich war es immer so, für mich ist die Währung des Lebens, ist, wie viele Menschen hast du eigentlich glücklich gemacht? Wie viele Menschen hast du eine Freude bereitet? Wie viele Menschen hast du glücklich gemacht? Und da, bei AIDA konntest du jeden Einzelnen davon kennenlernen.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Boris Brandt, Teil 2. Und jetzt geht's los. Im ersten Teil erfuhren wir, wie Boris das Marketing für Disney Videokassetten revolutionierte, warum er bei 20th Century Fox den Autoschlüssel hinwarf und wie er trotz Asperger-Diagnose seinen Weg in die Werbung fand. Hört euch die Folge am besten zuerst an, überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß mit Teil 2.
Und tatsächlich haben die am nächsten Tag angerufen und gesagt, ich soll wieder nach Berlin kommen. Und dann bin ich nach Berlin gekommen. Okay. Und dann hat er gesagt, mein Junge, cooles Buch. Also, ich drehe das nicht, aber ich habe hier jemanden in Hamburg, der dreht das. Was willst du denn haben dafür? Und ich sag's ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das wert ist. Ist nur ein geiles Buch, finde ich. Und also mir wäre es eigentlich am wichtigsten, dass wir jeden Tag dabei sein können, damit wir das Geschäft lernen, damit wir später mal vielleicht selber auch Filme drehen können und so. Und Producer und so werden und alles das. Und dann hat der gesagt,
Executive Producer.
Ja, irgendwie sowas. Ja. Ja. Dann hat er gesagt, ja, okay, dann kriegt er 20.000 Mark. Und wir, was, 20.000 Mark? Ja, kriegt ihr dafür? Also ich glaube, der normale Wert wäre wahrscheinlich 60 gewesen und so, ganz egal. Aber ihr dürft jeden Tag dabei sein. Und da hat das hier in Hamburg eine Firma übernommen, Peter irgendwas hieß der Typ, weißt du, da wird schon löcherig, weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Mhm. Auf jeden Fall durften wir dann tatsächlich jeden Tag dabei sein, aber wir waren dann erster Drehtag war in Xanten auf einer Müllkippe.
Moment mal, also der hat gesagt, es wird produziert, Peter ja. Irgendwas hat das produziert, für Kino, für TV, für was?
Kino und dann hinterher Fernsehauswertung, genau.
Und wie hieß das Buch?
Das Buch ist ein geiles Buch gewesen. Das hieß das Beste von ab. Mhm. Als wir es geschrieben, also als Timo es geschrieben hatte, hieß es das Beste von ab. Das war ein Top-Buch. Das war richtig lustig, wirklich richtig lustig.
Okay.
Und wir hatten sogar eine Vorstellung mit Besetzung und sowas alles. Und naja, dann hat das hier dieser Peter Timm hieß der, genau. Peter Timm in Hamburg hat das bekommen. Mhm. Dann waren wir beim ersten Drehtag auf einer Location, die es tatsächlich im Buch auch gab. Aber mit Figuren, die nicht im Buch standen, mit Dialogen, die nicht im Buch standen, und die einfach, ehrlich gesagt, aus unserer Perspektive voll scheiße waren.
Aber wir waren so enttäuscht. Habt ihr das Drehbuch nicht bekommen vorher? Oder
was? Doch, wir haben das Drehbuch ja geschrieben. Wir haben denen ja ein Drehbuch gegeben.
Ah, okay.
Aber das was Timo geschrieben hatte, war ja ein Drehbuch. Also, Die hätten es einfach nur filmen. Also, Wendland fand es gut, wir fanden es gut, dreh doch einfach die Scheiße. Nein, das musste alles umgeschrieben, gemacht. Am Ende waren Figuren dabei, Dialoge dabei, die mit unserem Buch wirklich nichts zu tun hatten. Es war auch nicht mehr lustig. Wir waren so enttäuscht, wir hätten heulen können. Das war wirklich furchtbar. In Xanten da in diesem kleinen, schäbigen Hotelzimmer gesessen und gedacht, Alter, was machen wir jetzt? Gucken wir uns das noch einen zweiten Tag an? Nee, wir fahren weg. Es ist so frustrierend und so. Dann sind wir in Hamburg nochmal. Da haben sie hinterher in Hamburg irgendwann gedreht. Da war es dann plötzlich im Puff und da hat irgendwie eine Halbnackte, hat da irgendwas serviert, stand auch nicht im Buch drin. Diese ganze leichte Komödie, intelligente, leichte Komödie, ist ein Haufen Dreck geworden. Ernsthaft. Also es war eine unfassbare Enttäuschung. Dann bin ich zu Wendland. Und habe gesagt, es ist so scheiße, also ich kenne mich nie aus, ne? Aber eins weiß ich, das ist ein richtiger Scheißfilm. Und das funktioniert doch alles nicht und der hat gar nicht unser Buch gedreht, der hat da irgendwas selber draus gemacht, das geht gar nicht. Ich sag's mal kurz, der Film ist gefloppt, der Film war ein Scheißfilm, Wendler hat mir total recht gegeben, aber Wendler hat gesagt, pass auf, ich rufe den Leo Kirch an ich sag mal Bescheid, ich mach dir da eine Tür auf. Weil ihr habt ein geiles Buch abgeliefert und es gibt so wenig Leute in der Branche, die so einen Blick dafür haben, obwohl sie Quereinsteiger sind, aber komm, ich helfe euch. So.
Cool.
Und da hat er angerufen irgendwie bei ProSieben und hat da einen Termin für mich gemacht. Dann bin ich da runtergefahren und dann dauerte das 2-3 Tage und dann habe ich gesagt, pass auf, ich glaube, ich kann für euch echt was tun. Hier sind 13 Leute beschäftigt in der Fiction-Abteilung, die so für Filme und Serien zuständig sind. Ich glaube, ich kann euch da helfen. Ich komme mal umsonst. Und dann bin ich da umsonst auf eigene Kosten jeden Montag hingeflogen und am Freitag zurück. Ich habe, sie haben ja so ein Apartment in Unterföhring zur Verfügung
gestellt. Wann war das? Sag mal, in welchem Jahr?
97, 98. Ich glaube, okay. Anfang 98, glaube ich, ja. Und ja, damals gab es einen Programmdirektor. Und der Einzige, mit dem ich immer einen Konflikt hatte, war nicht der Kofler. Der Kofler war damals Chef. Das war, mit dem Kofler war super. Der hat dann so einen Fonds aufgelegt mit Leo Kirch und wir sollten immer mehr Filme drehen. Der sagt dann irgendwann zu mir, pass mal auf, ihr dreht jetzt im Jahr, machen wir jetzt 6, 8 Filme. Ne? Kannst du nicht mit den Leuten, die du da hast, kannst du da auch 20, 40 Filme drehen? Wir haben da genug Geld in diesem Fonds, in diesem Medienfonds. Ja. Und ich sage, ja klar, kann man das machen. Brauche ich nur, muss ich nur ein paar Leute entlassen. Weil mit dem Team, was die da machen, kannst du nicht arbeiten. Also ganz systematisch arbeiten. Ne? Heißt, wir müssen das ganze System ändern. Wenn wir 40 Filme drehen sollen, dann setzen sich die Leute hin, dann lesen sie die Bücher, dann verstehen sie die Figuren, die Geschichte und gehen dann und sprechen dann mit dem Produzenten und sagen, pass auf, mein Freund, wenn du jetzt einen geilen Film drehst, dann machst du auch einen zweiten. Wenn du einen Scheißfilm ablieferst, machst du ja nie wieder einen Film. Dreh. So, das habe ich denen probiert beizubringen dann. Da war ich Chef der Abteilung relativ schnell.
Das war die Fiction-Abteilung dann praktisch. Ja, Eigenproduktion sozusagen.
Genau.
Oder? Also wo der Stefan Gärtner später auch war.
Der hat mit mir da gearbeitet zu der Zeit. Der war nur für die rechtliche Seite zuständig.
Okay.
Der war in der Legal-Abteilung.
Okay.
Und feiner Kerl übrigens, by the way. Und dann habe ich dann haben wir da einfach unglaublich viele Filme mit viel weniger Leuten gedreht, mit großartigen Menschen. Benjamin Herrmann war da einer von meinen Leuten. Ich habe die Namen leider, das tut mir jetzt total leid, weil da waren wirklich richtig gute Leute dabei.
Was waren denn so die Highlight-Produktionen damals, würdest du sagen, die dir heute noch im Herzen sind?
Keine Ahnung. Wir haben so viel gedreht. Ich meine, wir haben einen Film gedreht mit Roman Kuhn. Das ist der Typ, der diese geilen
Werbespots
gemacht hat.
Genau, in der Wüste mit dem Ball.
Genau, einen irrwitzigen Film. Dann habe ich die ersten Filme mit Hubertus Meyer-Burkhardt. Der hat damals eine Filmfirma gegründet hier in Studio Hamburg. Die ersten Filme hat er alle mit mir gemacht, also für uns gemacht sozusagen. Top-Arbeit ab. Ein Mann wie eine Waffe mit Klaus Löwitsch, so hieß ein Film. Dann wie ist er, Flucht nach Bangkok oder so? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben haufenweise Filme gedreht, die alle eigentlich okay, also waren total okay. Es gab 1, 2 Filme, die scheiße waren, aber die Quote der schlechten Filme versus die richtig guten Filme war viel besser als vorher, ehrlich gesagt. Und die Filme waren geil und wir haben gute Arbeit abgeliefert und so. Das war wunderbar. Der Einzige, der immer genervt hat, war dieser Programmdirektor, weil bei jeder verdammten Produktion, die wir hatten, hat er dann angefangen, kurz vor Drehbeginn, ne? Mir gefallen die Schauspieler nicht, der Regisseur hat doch keine Ahnung, ich will ja noch mal eine kleine Pause machen, wir müssen noch mal drüber nachdenken und so. Und irgendwann waren wir in Cannes auf der Messe, auf der MIPCOM. Und dann hat der Vogel mich zusammengekackt da auf der Croisette, hat er mich angebrüllt, ja, ich würde mich hier wichtig machen und was mir einfällt, mit Dr. Kofler zu sprechen und so. Und dann sage ich, der hat mich gefragt, wie viel Film ich drehen kann, das beantworte ich, was soll die Scheiße. Da hat er mich dann noch beleidigt, dann hat er mich sogar so rumgerangelt und hat mich geschubst und so. Da habe ich gesagt, also hast du sie noch alle? Dann bin ich am nächsten Tag zurückgeflogen zu Kofler und habe zu ihm gesagt, pass auf, ganz ehrlich, ich drehe 80 Filme, ja. Wir haben ein super Team und das macht echt Spaß und sowas alles. Aber ganz ehrlich, mit dem Typ kann ich nicht zusammenarbeiten. Mit dem kann ich nicht arbeiten.
Das ist lustig, sag mal, Boris. Wir haben wirklich fast zur selben Zeit ähnliche Locations aufgesucht. Weil ich war von, lass mich überlegen, von 95 bis 97 war ich bei RTL als Spielfilm- und Serieneinkäufer.
Ach, krass.
Ja, also wahrscheinlich haben wir uns so ganz knapp verpasst, immer so an der einen oder anderen
Rüdiger, Stelle. Rüdiger Bös war dein Konkurrent.
Ja, natürlich, na klar, na klar. Na klar, also was heißt Konkurrent oder sowas? Ja. Am Ende geht man in Dialog miteinander auch. Ja. Und die meisten Deals, die waren ja vorher schon immer unter Dach und Fach, weil die ganzen Output-Deals mit Warner und Columbia und was es alles gab, das war sehr administrativ. Da gab es nur so ein paar TV-Movies, wo alle hinterhergehetzt sind. Dann kam dieses Bidding. Es war fürchterlich stressig in Cannes. Und ich war immer fix und alle danach, weil ich immer genau wusste, um was ich mich kümmern soll. Dann machst du immer Deal-Memos und diesen ganzen administrativen Wahnsinn. Aber bist natürlich sehr also im Glamour unterwegs und findest das eine Zeit lang ganz cool. Also deswegen aber interessant, dass du da praktisch genau zur selben Zeit oder ungefähr in dieser Zeitachse auch dort reüssiert hast, wie man so schön sagt. Und wie lange ging das denn?
Naja, dann also, wie gesagt, auf der Croisette Ärger. Dann bin ich zu Kofler gefahren, habe gesagt, pass auf, ich drehe auch 80 Filme für dich, aber mit dem Typen nicht. Und da hat er gesagt, heißt das, du kannst das besser? Ich habe gesagt, ja klar kann ich das besser, weil systematisch arbeiten kann ich.
Das war deine Formel.
Ja, da hat er gesagt, pass auf, ich bin der Georg, hier ist meine Karte, wenn du was brauchst, ruf mich an. Ich spreche morgen mit dem Programmdirektor, Körbelin hieß der, und dann ist der weg und dann machst du das. Mhm. Und dann war ich am nächsten Tag Programmdirektor von ProSieben.
Mhm. Jan Körbelin, der später L.A. Crash mit produziert hat. Der ist dann nach Los Angeles gegangen.
Siehst ja, das? Ich habe das nicht. Der
lustig, ist nach L.A. gegangen. Lustig, dass ich mir den Namen, den Namen habe ich mir jetzt gemerkt oder sowas. Ja, genau. Ist ja witzig.
War tatsächlich als Programmdirektor ein netter Kerl, ne? Aber war als Programmdirektor nicht geeignet, leider. Und ja, dann war ich, da war ich da auch. Dann ist der Kofler irgendwann ja weggegangen.
Und dann kam deine Rolle war dann praktisch, wie nennt man das?
Programmdirektor.
Du warst dann der Programmdirektor, aber dann für alles, all overall oder nur für
Nee, für alles. Also ich habe, die Welt hat, also unter mir ist sozusagen dann das Galileo auf den Markt gekommen. Mhm. Dann haben wir das eine oder andere Talkshow noch dazu gepackt, die wir hatten. Dann haben wir eben TV Total, hat man mir zu verdanken sozusagen. Dann es gab so eine schäbige Vorabendshow, die der Programmdirektor vorher gemacht hatte. Die hieß irgendwie, wie hieß das, die Ulla Kock am Brink Show, genau. Mhm. Sinnloses Format, völlig uninteressant, irrelevant und dämlich. Das haben wir dann weg. Und dafür durfte aber dann Brainpool immerhin, durften sie dann TV Total machen und so. Mhm. Ja, da haben wir Comedy-Schiene ausgebaut und solche Sachen gemacht. Und dann war eben die Frage, ich hatte so einen Deal mit Kofler, dass ich sehr viel Geld kriege dafür, dass ich, wenn ich 15% erreiche, und wir hatten 14,6, glaube ich.
Nein.
Und ich war so kurz davor. Ah. Und dieses Geld wollte ich gerne haben. Und dann bin ich zu John de Mol gefahren, habe gefragt, pass auf, du hast einen Exklusivdeal mit RTL, ne? Aber hast du denn irgendein Format, was RTL abgelehnt hat? Weil das könnte ich ja dann theoretisch haben. Dann sagt er, ja, es gibt eins, das haben alle abgelehnt, auf der ganzen Welt abgelehnt. Aber ich glaube daran, dass das geil ist. Die Idee ist einfach, du tust 10 verschiedene Leute, ganz normale Menschen, 10 Leute, tust du in so ein Haus und da sind Kameras und dann siehst du, wie die klarkommen. Und gibst dir so Aufgaben und so. Und dann habe ich gesagt, geil, das machen wir. Das machen wir. Auf jeden Fall machen wir das. Er sagte, wie, kannst du das entscheiden? Ich sage, ja, pass auf, ich fahre zurück, spreche beim Kofler, das machen wir. So, und dann bin ich zu Kofler gefahren, habe gesagt, pass auf, wir machen das. Dann hatte der Kofler eine geile Idee. Der hat dann gesagt, ja, Big Brother ist jetzt so vielleicht politisch und so, man weiß es nicht, und Menschen beobachten. Und aber wenn wir das nennen, Galileo, das Experiment. 10 Leute, 100 Tage, 1 Million, so Preisgeld. Ne? Und dann bin ich zurückgefahren zu John de Mol, habe gesagt, pass auf, machen wir. Ich habe das klar gemacht, der Kofler steht hinter mir, wir machen das. Vertrag unterschrieben. Und dann ist der Kofler ein paar Tage später, also vielleicht waren es 2 Wochen oder so, wurde plötzlich bekannt, dass der Kofler geht. Und dann kam der traurige Ritter Ludwig Bauer und der hat gesagt, oh, das ist ein Scheiß, das will keiner sehen, das muss gar keiner sehen, das ist ein Scheiß, das guckt doch keiner an und so. Und dann wollte der mich, habe ich gesagt, pass auf, aber mir egal, weil ich bin Programmdirektor, wir machen das jetzt, weil ich kriege ja dieses viele Geld. Da sagt er, pass auf, ich gebe dir die Hälfte und du gehst morgen. Und dann haben sie mich rausgeschmissen. Und dann habe ich John angerufen und habe gesagt, John, es tut mir total leid, aber ich bin jetzt wegen dem Format, weil ich das machen will, bin ich rausgeflogen. Dann sagt er, weißt du was, ich habe den Vertrag in der ganzen Welt schon rumgeschickt. Ich habe hier, keine Ahnung, wie viel es damals waren, 10, 15, 20 Verträge auf der ganzen Welt, weil du das Ding unterschrieben hast. Du wirst Chef von Endemol. Das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Du hast jetzt ein Jahr Zeit, mach irgendwas. Ich strukturiere das in Deutschland um und dann kommst du zu uns. Und dann habe ich
verrückte Geschichte.
Ja, und dann war ich aber ein Telefonat. Ich bin dann rausgeflogen bei ProSieben. Ich habe mir da von der Kohle einen schönen Jaguar erstmal gekauft bei Auto König in München und habe dann mein Haus da. Ich hatte so ein Haus gerade gekauft, weil Kofler gesagt hat, wir müssen alle am Starnberger See wohnen. Hatte ich da so ein halbes Haus. Das habe ich dann glücklicherweise schnell verkauft bekommen und bin wieder zurück nach Hamburg und mehr oder minder auf dem Weg. In der Zeit habe ich einen Anruf bekommen von einem, mit dem ich da viel zu tun hatte in der Fiction-Zeit. Hanno Huth in Berlin mit Senatorfilmen hat gefragt, ich brauche hier noch jemanden, der sich kümmert um das ganze Thema Musik und Zweitverwertungsrechte und sowas. Alles, hast du Bock hier zu sagen? Ich sage, ja, aber ich kann nicht so lange, weil der John de Mol hat mir versprochen, dass ich Chef von Endemol in Deutschland wäre. Und da hat er gesagt, hat er versprochen? Das glaubst du? Ich sage, ja, ich glaube das. Der hat mir das versprochen. Ja, wie hat er das? Habt ihr Hände geschüttelt? Nee, am Telefon. Der John de Mol hat dir am Telefon versprochen, dass du Chef von Endemol wirst, so ungefähr in einem Jahr. Und das glaubst du? Komm zu mir, alles gut. Der 6 Monate, 7 Monate später hat John de Mol angerufen und hat gesagt, so kannst du anfangen. Ha. Und dann habe ich Hanno gesagt, das war auch, für Hanno war das total okay, also ich hatte es ja vorher auch gleich erzählt. Mhm. Und dann bin ich nach Köln und dann war ich Chef von Endemol.
Und Big Brother ging an RTL 2.
Und Big Brother ging dann an RTL 2, genau, da war ich noch nicht da, aber als ich dann da war gerade die zweite Staffel, war, glaube ich, zu Ende und ich habe dann die dritte, so hab's wiedergebracht, nachdem schon keiner mehr machen wollte, war ich dann da zu dem Zeitpunkt, als, glaube ich, Staffel 2 oder 3, aber ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, 2 oder 3.
Warst du traurig darüber, diese erste Staffel nicht begleitet zu haben?
Ja, klar. Also, vor allen Dingen hätte ich gern das dumme Gesicht von Ludwig Bauer gesehen, wenn du die Quoten anguckst. das wäre mir das größte Fest, wäre mir das Gesicht live sehen zu können. Das konnte ich ja nie sehen, weil ich war ja nicht mehr da.
Ja, aber du aber konntest dir zumindest denken.
Ja, ich konnte es mir denken, aber das...
Hast du ihm eine Karte geschickt oder sowas?
Ja. Der, ohne Scheiß, ich habe mir wirklich eine Karte geschickt. Ich habe gesagt, den Scheiß will, ich habe nur drauf geschrieben, den Scheiß will keiner sehen. Und da habe ich da drunter geschrieben, 42%. Und das hat, aber muss man jetzt sagen, also jetzt im Nachhinein, ne? Er hat gesagt, das wird keine Sau will das sehen und das passt nicht zu uns. Wir sind der Spielfilm und elitärer Sender und edler Sender und schicki Sender und sowas alles und wir sind besser als die anderen und wir machen keinen Trash und bla bla. Das Wort Trash gab es damals nicht, aber irgendein anderes Wort verwendet. Und ja. Ganz ehrlich, wenn du Chef von so einem Laden bist, dann musst du dich auch irgendwie durchsetzen und wenn du selber das nicht willst, ja, dann musst du halt den Vogel rausschmeißen, der es machen will. Das ist jetzt, also auch ich nehme das nicht dramatisch und auch nicht persönlich, aber es war schon für mich eine große Enttäuschung, weil das wäre echt Fernsehgeschichte geworden. Also bei ProSieben, der Sender würde heute wäre eine völlig andere Dimension in der Geschichte der Welt, als es heute ist. Und Join, by the way, wäre genauso erfolgreich oder viel erfolgreicher als RTL Plus heute ist, weil nämlich dieses ganze Thema Reality und alles das hätte dann ProSieben besetzt und das hätte für ProSieben wirklich was bedeutet. Aber das habe ich halt leider nicht miterleben dürfen.
Hätte, wäre. Also es ist eben so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ja. Und du hattest ja trotz allem eine mehrfache Genugtuung und warst dann Chef von Endemol.
Ja, und 9 Jahre lang ist auch eine gute Zeit in der Branche. Das glaube ich, das gab es bis dahin nicht und gibt es auch, glaube ich, seitdem nicht so häufig.
Das ist übrigens die Zeit, wo wir uns mal kurz kennengelernt haben. Da wirst du dich nicht dran erinnern können. Aber ich besuchte dich mit Tobi Neustadt.
Ja.
Ich weiß, du hast einen Hund, glaube ich, gehabt, oder? Bei dir im Büro, kann ich mich noch daran erinnern?
Ja, einen
Hund. Und ich traf da war irgendwie der Aufbau von Big Brother irgendwas draußen, da traf ich die Annika Decker, die ja mittlerweile so einen wahnsinnigen Weg auch gegangen ist und die ich vorher aber auch schon kannte. Also manchmal ist es schon verrückt, wie die Dinge dann wieder so zusammenlaufen.
Aber die nicht auch mit, die war doch mit dem Körbelin zusammen.
Nee, also das wüsste ich jetzt nicht. Die war mit einem anderen Filmproduzenten zusammen, das weiß ich. Aber mit Körbelin ist mir neu. Das weiß ich nicht, vielleicht war sie mit dem auch zusammen. Aber es gab einen großen
Filmproduzenten. Ich weiß es auch tatsächlich nicht, weil ich habe irgendwie sowas jetzt
gesagt. Es gab einen Produzenten, mit dem sie zusammen war, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Ein ganz netter Kerl, schrecklich. Schön, wenn so zwei Altersschabracken miteinander sprechen. Aber, ja. Genau, und die hat ja dann die Karriere gemacht mit Til Schweiger und Drehbuchautorin und jetzt Regisseurin und so weiter. Ganz, ganz toll, tolle Frau. Und die sah ich eben bei dir, just vor der Tür, kurze Zeit vorher. Und da dachte ich mir, ist ja verrückt, die ist jetzt auch hier. Und so hatten wir uns damals kurz kennengelernt.
Warst du denn bei der GAT damals?
Ja.
Das waren ja immer, also die waren ja auch bei ProSieben schon bei mir, Tobi und Gil. Mhm. Zwei ganz feine Menschen übrigens, by the way.
Ja, absolut. Tobi war auch hier schon im Podcast bei der Bierstadt, ja? Weil die ersten zwei Folgen waren mit Tobi.
Ja.
Direkt abgegriffen. Genau, ja klar. Es ist ja lustig, wie hier die Welt wieder zusammenwächst. Es ist ja fabelhaft.
Weißt du, was das Schlimme daran ist? Das Schlimme ist, dass jeder, der jetzt hier zuhört, denkt sich, was reden die da?
Dass ja, ich verstehe, kann, man versteht.
Wir so, wir
Name-Dropping, so. Name-Dropping ohne Sinn. Das ist so, genau. Wie war deine Zeit bei Endemol? Also wie würdest du die umschreiben? Was waren die Highlights? Was waren die guten Augenblicke? Ist ja auch eine schwierige Firma, oder? Das ist sehr dominiert auch durch den John de Mol, könnte ich mir vorstellen.
Ja, aber John de Mol ist, und da sagen viele Leute viele Sachen, also das ist für mich einer der anständigsten Menschen in der Medienbranche, die ich überhaupt jemals getroffen habe. Also, dass er damals diese Zusage eingehalten hat, ist eins, aber als ich bei Endemol weg bin, und ich bin einer der Letzten, die nach den mehrfachen Übernahmen durch verschiedene Konzerne dann weggegangen ist, also ich war ja 9 Jahre da, die meisten sind 2 Jahre vor mir schon verschwunden, die meisten auch aus der Führungsetage, und alle meine guten Kumpels sind auch alle weg gewesen, ich habe dann noch ein bisschen durchgehalten und bin dann auch rausgeflogen irgendwann. Aber da war es so, als John das gehört hat, hat der mich von sich aus angerufen und hat gesagt, pass auf, Boris, was machst du jetzt? Ich habe gehört, was da passiert ist, jetzt musst du ja wahrscheinlich gegen die klagen und so. Du arbeitest jetzt erstmal für mich, schreib mir jeden Monat eine Rechnung, das war's. Von selber angerufen. Es ist ein ganz feiner Kerl, der genau weiß, wenn er jemand was zu verdanken hat, dann hält er sich daran und so. Und das ist, und viele Leute reden über ihn, so von wegen, der ist so ein Hardcore und Narzisst und was, das stimmt überhaupt nicht. Der ist ein ganz, ganz, ganz feiner Kerl. Und ja, Es ist ein bisschen nervig, wenn er ins Studio kommt, ja, du baust dein ganzes Studio auf und bist total stolz, dass alles perfekt ist und alles ist super und alles sieht geil aus. Und dann kommt der Typ rein und sagt, die Lampe, das erste Satz, die Lampe da oben ist nicht richtig ausgerichtet. Und du sagst, also, das kann doch nicht sein. Wir haben das ganze verdammte Studio aufgebaut, alles ist, und dann kommt der rein und sieht das und sagt das auch noch, ja, als ersten Satz, anstatt erstmal Respekt und Hallo, macht er nicht. Und er hat recht gehabt. Die Lampe war halt scheiße. Das hat keiner von uns bemerkt.
Endemol bedeutete ja vor allem Unterhaltungsfernsehen in erster Linie, oder? Schon? Also eher in diesem showigen Bereich oder was andere Formate anging. Wo hast du dich denn insgesamt am wohlsten gefühlt, was die verschiedenen Genres anging? Du hast ja die Filmwelt erlebt. Du hast auch mal einen Drehbuchautor, warst du, glaube ich, auch, ne? Von einem Film, das Finale, kann das sein? Irgendwas war da?
Ja, also ich war eigentlich mal so, ich habe mit Timo zusammen, wir haben 5, 6 Bücher zusammengeschrieben am Anfang bei ProSieben, weil es halt echt einfacher ist, wenn du weißt, was du willst, es einfacher selber zu machen, als darauf zu warten, dass jemand anders das anliefert. Insofern hat Timo da mit mir zusammen Bücher geschrieben. Ich bin nur als Autor nicht mehr in Erscheinung getreten, weil du kannst nicht gleichzeitig Chef sein von der Fiction-Abteilung und deiner eigenen Bücher filmen. Deswegen hat das dann immer schön Timo gemacht.
Hätte es Compliance-Probleme gegeben.
Ja, also absolut, ja. Und auch zu Recht, ehrlich gesagt. Insofern habe ich das dann überlassen, aber die Initiative, also über die, was für Art von Geschichten wir machen und sowas alles kam dann meistens von mir. Aber er hat die Arbeit gemacht, deswegen sind es auch seine Bücher, braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Ja, die schönste Zeit, das ist echt eine schwere Frage, weil ich tue mich sehr schwer. Also ich bin ich weiß, es gibt so Menschen, die sagen so, da war ich am Strand und da war ich so richtig glücklich. Ich bin nie glücklich. Also ich bin nicht, das hat mit meinem Asperger vielleicht zu tun oder so, aber bei mir ist es wirklich ganz schwer, glücklich. Ich kann nicht glücklich, so richtig glücklich sein. Ich bin das nie.
Nicht glücklich oder nicht zufrieden? Das sind ja zwei verschiedene Dinge.
Nee, dieses glücklich. Zufrieden, also mit manchen Sachen bin ich schon zufrieden, aber dieses Glück, dieses Loslassen und einfach sagen, ich bin so leicht und schön und glücklich, das habe ich nicht, weil ich habe unglaublich viele so Selbstzweifel. Ich denke immer, es hätte noch besser sein können, du hättest das noch machen können und so. Und dann denke ich relativ viel an, wahrscheinlich, weil es mir früher so schwer gefallen ist, aber denke ich schon, wie andere Menschen so damit zu tun haben. Also wenn dann ich hatte das bei Big Brother zum Beispiel, wenn so eine Staffel zu Ende ist, dann sind ja alle glücklich. Dann wird gefeiert und hin und her, ne? Und ich war da nie dabei. Aber wenn du dann morgens früh um 8 deine Kinder in den Kindergarten bringst und in diesem Zelt, wo gefeiert wurde, sind noch Leute, die da halbnackt liegen, und völlig fertig sind und weinen und Rotz und Wasser heulen und so, dann tun die mir unendlich leid. Die haben halt geheult, deswegen war diese schöne Zeit, 100 Tage zusammen produzieren in so einem Team, ist vorbei. Und dann sowas bleibt bei mir, das schraubt sich im Gehirn fest. Und dann kann ich nicht so richtig, ich kann dieses Loslassen und auch zu sagen, komm, das sind der Gefühle, ist mir doch egal, das kann ich nicht. Mich belastet das. Und deswegen bin ich nie so richtig, wie soll ich sagen, so richtig leicht und glücklich. Aber eigentlich die Zeit bei Endemol war schon, danach habe ich ja noch was gemacht, denn danach bin ich ja bei AIDA gelandet. Und das ist schon beides sehr gleichwertig. Also ProSieben war für mich, da war ich einfach, da habe ich im Dreiteiler und mit roter Krawatte probiert, vernünftig den Chef zu geben. Und da haben sie mich abserviert, weil ich eine geile Idee hatte. Das war irgendwie alles im Ganzen, war super, also cool. Das
ist auch eine gute Geschichte irgendwie.
Ja, alles fein. Also und ich habe ein geiles Auto gehabt und ich habe erlebt, wie das ist in München, wenn man von einem auf den anderen Tag nicht mehr angesagt ist. wenn der Chef des italienischen Restaurants sagt, oh, Signore, Dottore, wunderbar, kommst du rein, habe ich für dich immer einen Tisch frei, wunderbar und so. Und dann steht in der TZ, dass du nicht mehr bei ProSieben bist. Und dann kommst du abends hin, weil du mit deinen Kollegen nochmal ein Abschiedsessen machen willst. Und dann sagt er allen Ernstes zu mir, dann habe ich schon gedacht, Sie sind ja gar nicht mehr dabei. Habe ich für Sie keine Tischleiter, müssen Sie andere Restaurant nehmen. Original, genauso passiert.
Okay, Name raus, welches Restaurant war es?
Sag ich nicht. Aber es ist das Restaurant, der Italiener.
Okay.
So, weil ich sage das deswegen nicht, weil der hat mal bei Google jemand, der eine richtige Bewertung abgegeben hat, den hat er gejagt über 3 Jahre und da habe ich keinen Bock drauf auf so einen Scheiß. Insofern sage ich den Namen nicht. Aber es weiß jeder, welcher Laden gemeint ist.
Okay.
Ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt, ehrlich gesagt. Ich habe mich danach nie wieder drum gekümmert, aber das war schon sehr bitter. Aber das ist eine Erfahrung, die auch gehört auch mit dazu. Aber diese Endemol-Zeit, also als wir wir hatten richtig gute 7 Jahre in einem Top-Team. Ich hatte einen Chef, Ronald Kuss, der danach zu Warner gegangen ist. Grandioser Typ, also super Typ. Holländer, top, hat richtig Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Unsere Finanzchefs, richtig gute Leute. Bei mir im Haus, das Team, also ich hatte in allen Positionen tolle Leute und so, das war wirklich, war cool. War 7 Jahre, war richtig cool. Und danach dann, als dann kamen die, diese letzten so amerikanische Shareholder, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Und die waren einfach börsenmäßig durchgescheppert, unangenehm. Und dann war auch gut, dass es vorbei ist, war okay. Aber die Zeit war schön. Aber danach, bei AIDA zum Beispiel, war das eigentlich auch noch mal so. Also es war,
wie kamst du zu AIDA? Also wie, und erklär ein bisschen, was du dort gemacht hast.
Also ich habe, ich war dann mit Endemol, war dann vorbei, dann habe ich eine eigene Firma aufgemacht, weil wir hatten einen, ich hatte einen jungen Mann, der hat bei uns ein Praktikum gemacht, Top-Typ, also super Talent und so, ne, optisch auch toll anzuschauen, aber auch jemand, der hat echt ein Potenzial. Es gibt Leute, wo man, ich habe da ein Gespür für, meine Frau ist Casting-Chefin und so, die weiß, die kennt sich mit Casting aus und wir haben beide gesagt, das ist ein super Typ. Und dann, dem hatten wir versprochen, dass er bei uns eine Lehre machen kann, nur war ich weg. Und dann plötzlich haben die gesagt, nee, also der mein Nachfolger hat dann gesagt, nee, so mit Lehrlingen machen wir nicht mehr. Okay, der feine Herr Wolter wollte das nicht. Und dann hat der Typ das Versprechen, was ich ihm gegeben habe, konnte er nicht eingelöst werden. Mhm. Und da haben wir gesagt, pass auf, ich habe sowieso so einen Auftrag vom Springer Verlag. Da ging es um die Digitalisierung der Zeitung und Fragen rund um, wie man sowas macht und so. Da habe ich einen kleinen Auftrag, lass uns eine Firma gründen. Da habe ich eine Firma gegründet, eigentlich nur für den Jungen, damit der seine Ausbildungsstelle hat. Dann haben wir den übernommen, dann hat der sozusagen bei uns Lehre gemacht, 3 Jahre lang. Und dann habe ich einen Anruf bekommen. Ach ja, ich habe noch eins, ich habe immer gesagt zu meiner Frau, das habe ich immer gesagt, seit wir uns, also meine dritte Frau jetzt, wenn ich 50 bin, will ich zurück nach Hamburg. Also mir liegt diese Stadt und das Leben in Hamburg und so liegt mir sehr am Herzen und ich würde eigentlich gerne wieder dahin zurück, wo meine Großeltern mal gewohnt haben und wo für mich so immer die glücklichste Zeit meines Lebens war. Ich würde einfach gerne wieder dahin zurück. Und das hat die mitgemacht. Und dann war es dann soweit, kurz vor dem 50., 2 Monate vor dem 50. Geburtstag sind wir umgezogen nach Hamburg. Und dann habe ich parallel einen Anruf bekommen von so einem Headhunter, der gesagt hat, ja, können Sie sich vorstellen, so auf Kreuzfahrtschiffen Entertainment und so Shows. Und ich habe dann gesagt, nee, also für alte Leute singen, klatschen, tanzen meine ich. Ja, aber jetzt gucken Sie sich das doch mal an und das wäre vielleicht, also gut, Sie haben schon 3, 4 Kandidaten und so, also meine, aber ich habe einfach gedacht, das wäre auch vielleicht was für Sie, weil da Sie haben halt viel mehr Erfahrung als kommen aus dem Live-Entertainment oder einer irgendwie vom Fernsehen, aber Sie haben ja alles gemacht und vielleicht gucken Sie sich das doch wenigstens mal an. Und dann bin ich hier nach Rostock gefahren, nach Warnemünde und habe mich mit den Leuten, also mit der Personalchefin und dem Produktchef getroffen an Bord. Und dann habe ich mich mit den Leuten unterhalten und da habe ich gedacht, scheiße, du hast denen echt Unrecht getan, weil das ist eine Riesennummer. Das ist erstens mal anspruchsvoll wegen der ganzen Struktur. Schiffsstrukturen sind unglaublich komplexe Strukturen. Da kannst du nicht mal einfach irgendwas ändern oder was neu machen oder so. Da gibt es ganz klare Pläne. Dann gibt es unglaubliche Beschränkungen, Rahmenbedingungen. Du hast nur so viel Platz, du hast nur so viel Zeit, du hast nur so viel Geld. Das ist alles ganz komplex. Dann gab es die Aufgabenstellung, die war eigentlich... wir haben das Problem, dass wir auf den Schiffen bis zu 20 Shows haben auf einer 7-Tages-Reise und so und wir können uns das alles nicht mehr leisten und das aber gleichzeitig sollen die Gäste natürlich nicht unzufrieden werden und es kommen jetzt noch 5 Schiffe dazu und das wird alles doppelt so teuer und das Ziel ist eigentlich irgendwie Kosten reduzieren, Gästezufriedenheit auf dem gleichen Level halten und können Sie sich das vorstellen. Da habe ich dann mit den Leuten an Bord in Warnemünde gesprochen und habe innerhalb von 2 Stunden habe ich gewusst, ich mache das, ich weiß, wie das geht. Also ich weiß genau, wie das geht. Und ich habe sofort Sachen gesehen, die es noch nicht gibt in der ganzen Branche. Ich habe dann so gefragt, ne, was machen die denn so? Was machen denn die anderen so? Da war relativ klar, die machen alles Gleiche. Da ist Singen, Klatschen, Tanzen in verschiedenen Ausrichtungen, manchmal mit Akrobaten, manchmal ohne. Irgendwelche Sänger, irgendwelche Tänzer, irgendwelche Akrobaten. Pff. So. Und ich habe einfach gedacht, du musst andere Sachen machen. Du musst das irgendwie anders strukturieren. Und wenn wissen die Leute überhaupt heute noch, was sie gestern für eine Show gesehen haben, wenn das alles die gleiche Soße ist? Also, ja, da habe ich dazu gesagt. Und dann haben die mich, also es ging eigentlich auch ganz viel ums Geld, da haben die immer gesagt, ja, wir haben gar kein Geld, wir können uns das nicht leisten. So, dann habe ich also tatsächlich für die Hälfte meines davorigen Gehalts habe ich da angefangen, weil ich da einfach Bock drauf hatte. Und sie haben immer gesagt, ich habe immer gesagt, ja, wenn ich erfolgreich bin, dann kriege ich doch mein Geld, oder? Ja, das haben wir gar kein Problem. Ich sag's mal so, am Ende, ich habe 11 Jahre keinen Cent mehr bekommen. Ich habe eine Prämie bekommen, manchmal am Jahresende, aber sie haben mein Gehalt nicht erhöht, fertig aus. Und das war, also sie haben mich echt abgezockt. Aber sie haben auch immer das Gleiche gesagt, sie haben gesagt, wieso, du machst das doch so gerne, wo sie recht hatten. Auf jeden Fall war das so, dass ich dann dahin bin und dann habe ich, Kreuzfahrt, also Brancheninnovationen eingeführt, wie zum Beispiel Fernsehshows, Original-Fernsehshows live an Bord. Also wir haben Wer wird Millionär gemacht, in der Originalstühle, Original-Location, alles, was dazugehört.
Das praktisch Lizenzen fürs Bordprogramm sozusagen dann erworben.
Mhm. Also ich hab die Lizenz für Wer wird Millionär geholt, ich habe die Lizenz für The Voice geholt, inklusive der Stühle, alles, ne, immer original. Also cool. Alles so wie in echt. Und der Trick ist natürlich das, ich weiß ja, was Lizenzen kosten. Lizenzen werden gemessen an Anzahl der potenziellen Zuschauer. Die sind auf dem Kreuzfahrtschiff nicht hoch. Da sitzen
1000 Leute.
Ja, das Leute, 1000 Leute gucken das an. Und wenn du das dann ein ganzes Jahr machst, dann kommt am Ende so 100.000, 150.000 raus. Und das ist es allemal wert, weil so eine Singklatsch-Tanzshow kostet viel mehr in der Entwicklung. Und auch im Unterhalt, da brauchst du viel mehr Leute für und so. Und der zweite spannende Grund ist, wie gesagt, die davor haben dann so, keine Ahnung, also auf manchen 7-Tages-Reisen gab es dann über 20 Shows. Und wenn die, dann habe ich gesagt, machen wir eine Frage. Ne? Wir fragen mal die Leute, wenn sie von Bord kommen, wie viele Shows geboten wurden. Und nicht wie viel Shows haben sie gesehen, sondern wie viele Shows wurden euch angeboten? Dann haben wir gefragt, musst dir vorstellen, über 20 Shows wurden gespielt. Die Leute haben gesagt, 3, 4 und ich glaube, es war einer dabei, der hat gesagt, 6 Shows. Und die haben da abgefeuert für Geld, machst dir keine Vorstellung. Also habe ich gesagt, okay, es gibt jeden Tag genau eine Show. Die machen wir auch zweimal, dass die Leute entweder früh oder spät essen und dann entweder spät oder früh die Shows angucken können. Dazwischen machen wir so eine kleine, so eine Personality-Show, also wie im Fernsehen. Personality-Show, der Entertainment-Manager ist da, der moderiert dann auch so eine Sendung. Da wird geredet, was heute so toll ist, was morgen noch viel toller wird. Dann laden wir einen Kapitän ein, den Koch ein, ein bisschen was erzählt, Schiffsleben, so charaktermäßig, Charakter ausarbeiten und so. Und wie gesagt, und dann zweimal die gleiche Show am Abend. Und das machen wir jeden Tag, aber eine andere Show. Und jeden Tag so, dass sich die Shows unterscheiden. Montag den Millionär, Dienstag eine Akrobatenshow, Mittwoch eine Tanzshow mit Best of 80s und so weiter. Das Ergebnis wird sein, dass die Leute sagen, ja, jeden Tag was anderes gesehen. Und jeder kann es ja auch sehen, wenn du es zweimal machst und so. Und genau so war es auch. Das heißt, die Gästezufriedenheit habe ich da irgendwie ich glaube, 38% erhöht. Die Kosten habe ich halbiert innerhalb von kurzer Zeit. Und dann habe ich eine richtig geile Zeit bei AIDA gehabt, 11 Jahre lang.
Nice, schön. Und irgendwie lustig, weil all deine Erfahrungen, die du in den Jahrzehnten zuvor gesammelt hast, die flossen ein auch in diese Arbeit. Also dein dramaturgisches Gefühl, dein Gefühl für das, was das Publikum möchte. Und am Ende des Tages, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist es eigentlich irrelevant. Ob man jetzt, natürlich eine Fernsehshow hast, 1 Million Publikum vielleicht, super schön. Aber was ich immer gut fand, dass man im Studio ist und die Leute klatschen hört. Das ist eigentlich der größte Moment, ob man mal will oder nicht. Das fand ich immer super, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn irgendeine Show lief und da wurde auf irgendeinen Einspieler super reagiert, da habe ich gesagt, alles richtig gemacht. Schau mal.
Absolut.
Schau mal, das Publikum reagiert
ganz direkt. Das ist genau das, genau so war es. Also das für mich war das Schönste, was es bei AIDA gab, war, du hast irgendeine Show entwickelt mit den Kollegen zusammen und dann wird die Show, ist dann Premiere auf irgendeiner Reise, dann war ich ja meistens auch da. Und dann stehe ich immer an der Bühne, am Bühnenrand und gucke einfach nur immer das Publikum an. Und da passen 1200, 1500 Leute manchmal passen da rein, wenn es richtig bumsvoll ist. Und wenn du dann siehst, dann ist also Lieder, die du ausgesucht hast, keine Ahnung, Hotel California, um mal einen Klassiker zu nehmen, und du siehst, die Leute haben feuchte Augen und weißt du so, das ist einfach geil. Und du, wenn dann die Show zu Ende ist und die Leute gehen dann weg und du siehst, wie sie lachen und wie sie glücklich sind und wie sie dann auf ihre Kabine gehen und gehen ins Bett, dann weißt du, du hast alles richtig gemacht. Du hast den Menschen, das ist ja auch meine Währung. Also für mich war es immer so, für mich ist die Währung des Lebens, ist, wie viele Menschen hast du eigentlich glücklich gemacht? Wie viele Menschen hast du eine Freude bereitet? Wie viele Menschen hast du glücklich gemacht? Und da, bei AIDA konntest du jeden Einzelnen davon kennenlernen.
Herrlich. Bist du dann permanent dann praktisch on board gewesen oder hast du dann strategisch geleitet irgendwie von Hamburg aus?
Ich hatte irgendwie, keine Ahnung, 1000, 1200 Mitarbeiter oder so auf den 14 Schiffen. Damals vor Corona waren es 14 Schiffe. Und ich habe hier in Hamburg die Entertainment-Abteilung sozusagen saß in Hamburg. Da waren wir so, keine Ahnung, 80 Leute oder so. Und haben im Prinzip von hier aus organisiert, was da passiert.
Ein paar Castings wahrscheinlich auch gemacht, oder?
Ja, also Casting musst du machen. Dann hast du die ganze Casting-Abteilung, die den ganzen Tag tatsächlich die ganzen Tänzer und auch Musiker und sowas alles ranschleppt. Und dann musst du entsprechend briefen. Du musst dann die einstudieren. Also wir haben hier eigene Einstudierungsflächen gehabt, wo einfach diese Shows müssen ja einstudiert
werden. Richtig
einstudiert werden, da muss Kostüme müssen gemacht werden, Kostümabteilung und sowas alles. Das ist ein hochkomplexer Prozess und dann eben, dass der Trick ist, wie kriegst du es hin, dass es günstig ist? Also es ist eine kaufmännische Aufgabe, eine strategische Aufgabe und eine Entertainment-Aufgabe und das alles so in einem, das war toll. Tolle Zeit.
Hast du dann auch mit den Musicals zusammengearbeitet in Hamburg und dort mit den Leuten gesprochen? Also ich weiß nicht, wo kriegt man die Talente her, denke ich mir. Da muss man ja schauen,
Die Talente kommen. Nee, die Talente kommen. Es gibt ein Tanzland. Ukraine zum Beispiel ist ein Tanzland. Also deren Kultur ist, so wie es bei uns Singen ist, DSDS, ne, ist bei denen Tanzen. Und da gibt es unglaublich viel Talent. Und sowieso auch in Litauen, Weißrussland und sowas alles überall. Da gibt es viel Tanz- und Akrobatentalent auch. Also daher zum Beispiel, also sag mal so, das ist eine der spannendsten Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch bei AIDA, ist eine tatsächlich eine politische, die bis in die heutige Zeit reinwirkt. Ich habe es nie erlebt an Bord von AIDA, dass ein Ostukrainer mit einem aus Kiew oder Kiew-Umgebung, Westukraine, in eine Kabine gegangen wäre. Die sind immer mit Russen auf Kabine gegangen. Das waren Russen. Die von der Krim kamen, das waren Russen, das waren keine Ukrainer. Und die hatten auch mit den Ukrainen gar nichts am Hut. Im Gegenteil, das war eher ein Streitpotenzial sozusagen. Wenn man sich dann anguckt, was dann jetzt passiert ist und in dem Krieg, in dem wir jetzt sind, ich sehe das alles auch deswegen mit anderen Augen, weil ich die Menschen kenne. Ich habe im Jahr 600 Leute aus der Region da gehabt, bis zu 600 Leuten. Und wenn du mit denen sprichst und wenn du die kennst und wenn du weißt, was da alles passiert ist, was auch passiert ist von der, also von Kiew aus, wie die mit dem Volk umgegangen sind, gerade im Ostteil der Ukraine, wie die unterdrückt haben und, sag mal, entwurzelt haben, was ihre ursprüngliche Kultur angeht und so, das waren schon ganz, ganz bittere Zeiten. Das hast du sozusagen nebenbei mitbekommen. Und als dann jetzt der Krieg, als Russland da angegriffen hat und so, dann fällt es mir halt aufgrund der Erlebnisse, die ich da habe, und das macht mich eigentlich auch, wie soll ich sagen, es hilft mir in der Betrachtung der Geschichte sozusagen.
Ich verstehe das, gerade wenn du diese persönlichen Erfahrungen gemacht hast, was Spannungsfelder angeht oder ungutes Zusammenleben und so weiter. Aber das ist eine Sache. Du wirst mich nie davon überzeugen, dass es hier ein schamloser, ruchloser, brutaler Angriffskrieg ist, der einfach nur noch zu verurteilen ist.
Sind wir sogar einer Meinung?
Also das ist Geschichte. Schon wichtig, das zu betonen. Ja. Also dass nicht, dass es nur ansatzweise so rüberkommt. Man könnte ja auch sagen, dass Österreich dann Südtirol angreift, weil die Südtiroler von den Italienern unterdrückt wurden oder was auch immer. Das gibt es ja in vielen Regionen. Das ist nicht schön. Aber das eine ist das eine. Und das andere ist einfach schlicht, weil das die brutalste Verletzung nationaler Souveränität und gleichzeitig Zerstörung von Menschen, von Gebäuden und so weiter, das steht einfach in keinem Verhältnis zu gar nichts. Egal, nee, aber ob sie sich vorher grün waren oder nicht, ist mir total
aber egal. Das habe ich weder gemeint noch gesagt.
Das hat sondern sich ganz ein bisschen das, relativiert für mich, deswegen bin ich
da so reingegrätscht. Was ich spannend finde, ist, wenn du solche Sachen live erlebst, und zwar in einem anderen Umfeld, das völlig losgelöst ist von jeder Politik und globalen Situationen und so, wenn du einfach nur mit Menschen, das ist das, worum es mir geht, ne? Ich habe Menschen erlebt. Und ich habe erlebt, ich meine, ich habe mit welchen telefoniert vor Weihnachten im ersten Kriegsjahr, also Ukrainern, die plötzlich an die Front mussten. Die durften nicht zu AIDA kommen, da war ich schon weg, aber ich kannte die halt gut. So, die sind an die Front gegangen und dann hat die Mutter irgendwann angerufen und hat gesagt, sie sind tot.
Ja,
furchtbar. Und das ist das, was ich meine. Furchtbar. Für mich ist das Angriffskrieg ist eine Sache. Ja. Krieg ist sowieso eine Sache, wo als erstes die Wahrheit stirbt und so. Aber was mir sozusagen hilft, mit solchen Sachen noch umzugehen und sie einzuordnen, ist das, dass ich vor allen Dingen die Menschen dahinter kenne und dass es nicht etwas Unanfassbares bleibt und was mir vorgesetzt wird. Und das war bei AIDA dieses Zusammenleben. Du musst dir vorstellen, auf so einem Schiff, da sind manchmal 50, 60 Nationen sind zusammen. Und es gibt keinen Streit, es gibt keinen Krieg, es gibt keine Religionsauseinandersetzung, es gibt keine, so, gibt es alles nicht. Der Muslime geht den Christen aus dem Weg vielleicht manchmal, ja, oder hat eine andere Einstellung, aber dadurch, dass sie gemeinsame Ziele haben, gibt es diesen Streit nicht.
Es gibt eigentlich ist es der perfekte Ziel. Mikrokosmos.
Sehr, und wenn ich mir dann sowas angucke, wie so ein Krieg, der passiert, ne, das Fehlende bei diesen ganzen Geschichten sind gemeinsame Ziele, sind Menschen. Das ist das, dass der Mensch im Vordergrund, es steht Macht im Vordergrund, es steht Kohle im Vordergrund, es steht alles Mögliche im Vordergrund. Aber bei AIDA hast du gemerkt, dass der Mensch, dass du die Leute, wenn du sie selber kennenlernst, sozusagen, dass das Wichtigste ist. Und wie das funktioniert, dieser Mikrokosmos Kreuzfahrtschiff war, deswegen, weil du vorhin gefragt hast, was sind so für dich die entscheidendsten Stunden? Das ist für mich schon ein ganz entscheidendes Thema. Und ich gucke Weltpolitik deswegen auch völlig anders an, weil ich orientiere mich an den Menschen. Und ich, deswegen, also auf der Krim zum Beispiel.
Das ist ja nicht völlig anders. Ja. Deswegen, also wir brauchen das jetzt nicht zu sehr zu vertiefen oder so. Ich glaube schon nachvollziehen zu können, dass, ich glaube, du bist sehr empathisch. Das ist ja auch vorhin rausgekommen bei dem, was du gesagt hast. Manchmal vielleicht sogar zu sehr. Aber wie auch immer, letztendlich geht es tatsächlich um die Menschen. Und die Menschen sind in all den Kriegen, die es auf der Welt gibt, die meisten Menschen sind Leidtragende. Und wenn man Leidtragende sieht, dann muss man aber auch, finde ich, diejenigen benennen, die das einfach ganz klar ausgelöst haben und ganz klar in Bewegung gebracht haben, aufgrund ihrer rein persönlichen Interessen oder so. Und das finde ich gerade so widerwärtig und das regt mich auch so dermaßen auf, Das geht nicht nur um Putin, sondern jetzt mittlerweile auch um unsere ehemaligen Freunde, die sich gerade in seltsame Richtungen für mich entwickeln, wo auch wieder nicht die Menschen im Vordergrund stehen, und zwar überhaupt nicht.
Aber vielleicht ist es auch so, dass wir gewohnt sind, dass wir zu allem eine Meinung und eine Haltung haben und dass wir eigentlich gerne überall mitsprechen würden. Und das ist inzwischen, ich habe heute einen sehr klugen Satz gehört. Ich weiß gar nicht, wer den gesagt hat. Und zwar, wir leben nicht mehr in der Zeit der Auseinandersetzung, der Gespräche, alles das. Wir leben in der Zeit der Wölfe. Und das ist Realität. Und das ist nicht schön. Und gerade für unser eins, die es gewohnt sind, auch mal, sag mal, uns nach dem Schönen auszustrecken oder diese Ruhe, die wir hatten, 80er, 90er, wir haben darüber gesprochen, ne, was, wie unkompliziert das alles war. Wir leben in einer anderen Zeit. Heute geht es darum, dass da einer kommt und annektiert irgendwas, dass einer irgendwo angreift. Das gibt im Prinzip drei Mächte. Das ist Russland, das ist China, Indien würde ich noch mal ein bisschen außen vor lassen, und das ist Amerika. Und wir können uns überlegen, wo wir gern dazugehören wollen, aber wir werden nicht dagegen antreten. Und im Moment gerade zum Beispiel, und das ist auch, das ist für mich ein Drama, und das hat viel zu tun mit dem, wo wir alle jetzt auch heute leben, ist es das Drama, dass wir eigentlich nirgendwo so richtig mehr dazugehören und kommen aus einer Zeit, wo wir überall dazugehört haben.
Das ja, vielleicht, weil wir auch einfacher gedacht haben. Und aber auch hier würde ich dir widersprechen wollen. Also erstmal finde ich schon wichtig, den Mut zu haben, dass man eine Meinung für sich bildet, zum einen. Mhm. Im Idealfall eine Meinung bildet, die Komplexes zulässt. Weil das Problem, das ich sehe, sind, dass mir viel zu viele Dunning-Krügers unterwegs sind, die sofort eine Meinung haben und auch noch wissen, was richtig und falsch ist.
Auf allen Seiten.
Und sobald man sich aber intensiver und mit den sehr, sehr komplexen Situationen auseinandersetzt, die diese Welt bestimmen, erkennt man, wie unglaublich schwierig die Systeme sind, wie viele verschiedene Faktoren dort eine Rolle spielen. Und diese Erkenntnis, je mehr ich dann weiß, desto mehr verstehe ich, dass ich es eigentlich nicht verstehe, an die glaube ich wiederum ganz fest. Aber das eine ist, trotzdem hast du ja eine Haltung gegenüber bestimmten Dingen. Und das hat dann doch auch wieder, weil du anfangs davon gesprochen hast, mit persönlichen Werten zu tun. Und ich persönlich werde nie tolerieren können, für mich persönlich, wenn Menschen leiden müssen, nur aufgrund Machtinteressen auf der anderen Seite. Ich finde das einfach nicht in Ordnung. Es ist nicht gerecht. Es ist nicht richtig. Und das würde ich immer verurteilen wollen, und zwar in jeglicher Form. Und deswegen habe ich schon eine Meinung auch zu bestimmten Dingen. Ich war nicht in Minneapolis und ich habe nicht, ich habe 1000 Videos gesehen, aber wenn eine Mutter erschossen wird vor laufender Kamera, die vorher sagt, I'm not your enemy oder sowas, das alles ist okay, das ist für mich schlichtgreifend, da habe ich eine feste Meinung, das ist für mich ein Mord. Und was damit jetzt gespielt wird, ist wieder eine Wahrheitsverdrehung ohne Ende von Seiten des Weißen Hauses, die jetzt das Narrativ wieder erzählen. Und je öfter sie erzählen, werden schon wieder genug Leute dran glauben, wie an den 6. Januar. Es kotzt mich an. Und ich kann da wirklich auch, da habe ich eine klare Meinung. Vielleicht ist auch die nicht differenziert genug. Aber ich möchte damit diese Meinung auch bewahren und diese Haltung auch bewahren, weil ich möchte sowas nicht. Ich möchte sowas auch nicht für uns und für unsere Gesellschaft. Aber nochmal, das ist halt meine Meinung.
Ja, und das Spannende ist das, dass dieses deine Wahrheit, meine Wahrheit und die Wahrheit halt drei völlig unterschiedliche Themen im Zweifel sind. Voll. Und das Einzige, was wir hinkriegen können und was, glaube ich, unsere Generation noch in den Knochen hat, ist Annäherung. Und ich glaube, zum Beispiel, das, was du erzählst, ist ein schönes Beispiel. Mit meiner Erfahrung aus meiner Medienzeit sozusagen, ja, gucke ich diese ganzen Sachen an und ich, ganz ehrlich, ich glaube überhaupt nichts. Ich glaube, also da sieht man Sachen, da sind Sachen passiert, richtig, und hier bei uns in Deutschland sind auch viele Sachen passiert und überall passieren irgendwelche Sachen, und das Elend ist ja auf beiden Seiten, wenn Konfliktparteien sind, auf beiden Seiten sterben die Menschen, es ist ein absolutes Elend, ich bin Team Frieden, klingt total oldschool, aber ist tatsächlich für mich ein wichtiges, also genau. Ist für mich die Basis von allen sozusagen so. Und wenn ich mir dann angucke, was passiert und wie sich die Welt entwickelt und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ich glaube, wir müssen lernen, uns wieder darauf zu beschränken, dass wir es erstmal besser machen und sich aufzuregen und zu echauffieren über Dinge, wo wir nicht dabei waren, die wir nicht beurteilen können, die medial gesteuert sind, egal von welcher Richtung, links, rechts, oben, unten, mir völlig egal. Aber ich tue mich unglaublich schwer damit in Sachkenntnis, und deswegen, weil ich tatsächlich auch unglaublich viele Menschen kenne, die vor Ort sozusagen sind, ja, in diesen ganzen Krisenherden, inklusive Venezuela zum Beispiel. Wenn du dann mit den Betroffenen sprichst, ist leider ein ganz anderes Bild als das, was wir denken, was so sein könnte. Und wir kommen der, man kann eine Meinung haben, du kannst eine Haltung haben, aber ich glaube, je mehr Lebenserfahrung du hast und je mehr du aus einer, wie soll ich sagen, heilen Umgebung kommst, die den Austausch kennt, den Dialog kennt. Wenn wir beide uns vor 20 Jahren in der Kneipe getroffen hätten, ja, der eine ist bei der CSU und der andere ist bei den Grünen, dann hätten wir uns da hätten Bier getrunken, hätten rumgelabert irgendwie und am Ende gehst du doch raus und sagst, hey, war ein schöner Abend. So, und ja, ich glaube, dass dieser gesamte, also mal so diese geistige Reife oder dieser Wille dazu, der ist flächig nicht mehr da. Und das ist, glaube ich, ein riesiges Problem.
Schau mal, irgendwo muss man ja, du brauchst doch deine Realitätsanker. Also ich kann, wenn ich jetzt alles anzweifle, also nur noch zweifle, dann bin ich verloren. Das heißt, ich versuche mich durchzudifferenzieren anhand der Medien, von denen ich glaube, dass sie mir zumindest wahrheitsgemäß bestimmte Fakten berichten, die ich dann auch als solche empfinde. Wenn ich das nicht mehr kann, dann bin ich verloren, weil dann kann ich alles anzweifeln. Natürlich sind Dinge komplex. Und wenn du Venezuela sagst, dass ich zweifle nicht einmal an, dass Maduro ein Diktator war, der die Menschen schrecklich behandelt hat. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Das ist ein anderes Narrativ, als zu sagen, ich gehe in dieses Land und entführe einen Staatsoberhaupt. Das ist ein anderes Narrativ wiederum. Dass das eine auch eine positive Wirkung, das andere auch eine schlechte Wirkung haben, das zweifle ich überhaupt nicht an. Das ist auch zu komplex, auch hier an dieser Stelle. Das ist keine Frage. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass ich sage, wenn Gewalt Menschen schädigen, Staatsräson ist, dann bin ich raus. Menschen wirklich töten, ihnen wehtun, sie wirklich berauben. Das ist einfach nicht vereinbar mit dem, an was ich glaube. Und natürlich kann man Dinge auch immer differenziert betrachten, aber eine grundsätzliche Meinung, Haltung muss ich haben, weil ich sonst nicht mehr stabil dastehen kann. Wenn ich nicht sagen kann, das halte ich für richtig oder das halte ich für grundlegend falsch. Und es passieren eben gerade Dinge, die so grundlegend sind. Es ist eben nicht mehr, so wie du sagst, diese weiche Bubble der 80er, 90er Jahre, wo ja auch schon einiges passiert ist, sondern es ist sehr scharf, es ist sehr radikal und es funktioniert noch dazu in einer Form, die einen irritiert. Und da sage ich dann schon, okay, mag sein, dass dieses und jenes so sei. Du kannst für jedes Thema auch unterschiedliche Perspektiven finden. Aber grundsätzlich muss ich für mich mit mir vereinbar sagen können, damit bin ich einverstanden oder nicht. Und das muss ich auch bleiben im Leben, sonst wird das sinnlos auf Dauer.
Glaubst du, dass es für uns leichter ist oder für die junge Generation? Ich sag dir mal ein Beispiel. Ich habe ein schweres Problem, also was ist das Problem? Ich habe ein Thema damit, dass ich von jungen Leuten, also ganz normal aufgewachsenen, in sehr anständigen Elternhausen, heute aufgewachsenen jungen Leuten höre, naja, dass also diese Hammerbandengeschichte zum Beispiel, ne, dass man Rechtsradikalen mit dem Hammer auf den Kopf schlägt, um sie umzubringen, das ist jetzt nicht so schlimm. Das sagen die so, das fühlen die so. Und da gucke ich hin, und das ist der Eindruck, den ich auch von dir habe, da sagst du, ich bin anders aufgewachsen. Ich möchte das nicht. Ich möchte keinen Krieg, ich möchte keine Gewalt, und zwar von gar keiner Seite, ist mir völlig egal. Es ist auch nicht besser und schlechter auf einer und auf der anderen Seite. Und irgendwas ist da, ich fand das ganz spannend, Ricarda Lang hat bei einem Geburtstagsfeier in Berlin, hat sie gesagt, uns ist der linke Rand entglitten. Wir haben denen kein Benehmen beigebracht. Die krähen Sachen in der Gegend rum und haben gelernt, mit Lautstärke und Gewalt sich durchzusetzen. Und das ist ganz bitter, weil es natürlich dazu führt, dass wir unglaubwürdig sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dass auf der anderen Seite genau das Gleiche passiert. Und die Welt radikalisiert sich, wird immer brutaler. Brutalität wird als ein, sag mal, als ein normales Mittel angesehen. Ja. Ich mit meinem Leben, ne? Ich bin mein Leben lang, war ich eigentlich immer, also es klingt jetzt irgendwie so ein bisschen banal und einfach, aber ich bin erstmal Team Frieden. So.
Obwohl du deinem Vater eine gescheuert hast.
Aber ja, gut. Aber jetzt mal im Großen. Also ich möchte nicht, dass Menschen sich gegenseitig erschießen. Ich möchte auch nicht, dass Drohnen Menschen erschießen. Ich möchte nicht, dass, keine Ahnung, Besitzhäuser irgendwas kaputtgeschossen. Ich möchte das nicht. Ich bin dagegen. So, das ist ja eine Bewegung, aus der wir im Zweifel, also gerade auch die Entertainment-Branche, waren komplett immer einig. Das hat sich für mich auch sehr geändert. Und es mag schon sein, dass man sag mal, auf der in einem Krieg sozusagen den Krieg kriegerische Handlung unterstützt. Aber schon da habe ich mein Problem. Ich gucke mir das an und denke, ja, ich weiß schon, was ihr wollt. Ich weiß schon, wo ihr hin wollt. Aber ich weiß nicht, ob ich das gut finden kann, weil mit meiner Haltung aus meinem Leben, mit dem, was ich gelernt habe und als mit der Überschrift Team Frieden, ist schon schwierig, dafür zu sorgen, dass Raketen irgendwohin geliefert werden.
Pass auf, da bin ich sofort bei dir. Und obwohl ich der anderen Meinung bin, ich glaube, dass es gar nicht anders geht. Aber das ist gar nicht so unvereinbar am Ende des Tages. Du kannst, ich finde es völlig akzeptabel und respektiere dich dafür, dass du sagst, weißt du was, mir wäre es lieber, wenn dieser Krieg ein anderes Ende findet, schneller, vielleicht auch mit anderen Konsequenzen. Ja. Total verstanden. Ich bin nicht der Meinung, weil das hier auch eine symbolische Wirkung hat. Ist egal, das sind wir halt unterschiedliche Meinungen. So, we agree that we disagree. Das ist auch total fein. Aber deine Frage war ja, ob die jungen Menschen es schwerer haben als wir seinerzeit. Das kann ich nicht beantworten. Sie sind natürlich einem ganz anderen Sturm an Informationen und Medien ausgesetzt als wir. Einen ganz anderen Filter auch, wo es unglaublich schwer ist. Ich glaube, als junger Mensch ist es heutzutage irre schwer, sich zurechtzufinden in diesem Kosmos an Informationen, um hier auch noch eine Ruhe zu finden oder vielleicht sogar eigene Werte herauszubilden. Die können nur von den Älteren kommen oder von den Freunden, die du halt miteinander hast. Wenn du das nicht hast, ist es, glaube ich, richtig schwer. Und das ist ja ein Hauptgrund auch, dass sich Gruppen radikalisieren, ist das Internet. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Über Social Media verstärken sich solche Effekte in einer ganz anderen Form, als es früher der Fall war. Und das ist natürlich total schrecklich. Und auch dazu hätte ich jetzt überhaupt keine Lösung, außer zu sagen, ja, vielleicht müssen wir alle Handys einfach mal ausschalten für 3 Monate. Dann geht's uns vielleicht besser. Aber das wird uns vermutlich nicht.
Weißt du was? Ich glaube, da geht's uns wirklich besser. Ja. Wobei, die Handys würde ich nicht ausschalten. Ich würde einfach die grundsätzlich mal Social Media, also die Quellen ausschalten. Aber ich würde ehrlich gesagt gleichzeitig auch die sämtliche Nachrichten ausschalten wollen, weil eine einseitige Bestrahlung macht auch keinen Sinn. Ich glaube, im Moment gerade ist es ein solcher Overrun an Informationen und das findet in einer Dimension statt und mit einer Selbstverständlichkeit, die sich mit meiner journalistischen Ehre zum Beispiel, ne, bei aller Bescheidenheit, nur noch ganz schwer vereinbaren lässt. Also ich glaube, wenn ich mir angucke, wenn du mich fragen würdest, was glaubst du, wo Deutschland in 2 Jahren ist? Ich hätte vor 10 Jahren das, glaube ich, gut beantworten können. Ich habe heute...
Keine Ahnung.
Du kannst keine Prognosen mehr machen.
Ich glaube,
im Moment gerade, also das, was da passiert ist in den letzten Jahren, also einfach gesagt, ich glaube, das Land ist ein bisschen im Arsch. Und ich glaube, das hat viel mit den Menschen zu tun. Und ich habe auch keine Lösung. Ich weiß es auch nicht besser. Ist ja immer blöd, wenn man was kritisiert und hat nicht mal irgendwie eine Ahnung von irgendwas. Aber irgendwas ist hier komplett außer Kontrolle geraten. Und zwar vor allen Dingen, also jetzt auch da, ich habe jetzt gerade, der Merz hat ja den Wahlkampf, glaube ich, mit eröffnet in Rheinland-Pfalz. Und hat er gesagt, wir müssen mehr arbeiten, die Schweizer arbeiten auch mehr. Und hier Work-Life-Balance gibt's auch nicht mehr, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Und außerdem haben wir viel zu viele Urlaubstage. Und außerdem sind wir 14,5 Tage im Jahr krank im Durchschnitt.
Sehr 90er, diese Aussage, dachte ich mir.
Woher kommt die? Sowas mit Krankheit, ne? Woher kommt das? Das kommt daher, dass die Menschen flächig verunsichert sind und dass wir alle auch gespalten sind und dass man unglaublich schnell und empfindlich auf alles reagiert. Und alles das ist nicht das, wie wir, sag ich jetzt mal, medial aufgewachsen sind. Weil du kommst ja auch aus einer Zeit in deiner Arbeit in den Medien, wo man eigentlich irgendwie, weißt du, Kumpels machen was zusammen, egal was die jetzt in ihrer Freizeit und ob der im Kleingartenverein ist oder geht schießen oder so, völlig egal. Man macht was zusammen, hat gemeinsame Ziele. Und ich glaube, im Moment gerade, deswegen habe ich das vorhin gesagt, mit dem, was auf dem Kreuzfahrtschiff passiert, ich glaube, uns fehlt dieses gemeinsame Ziel, diese Hoffnung. Weißt du, früher gab es immer so, Silvester war so, ich habe die Hoffnung, dass nächstes Jahr passiert das und das. Ich glaube, dass es gibt keine Menschen, die eine konkrete Vorstellung von dem haben, auf was sie hoffen.
Eine Vision.
Ja, das, genau. Das ist im Moment gerade echt bitter. Also wir haben ja alle so ein Leben hinter uns.
Es fehlen auch die Politiker, die eine große Vision haben.
Absolut.
Ich sehe keinen weit und breit.
Und wir meinen beide nicht
den starken Mann. Die eine große Idee haben oder so. Und natürlich jetzt abgesehen von dem Orangenen da in Amerika. Aber tatsächlich, ich bin sicher, dass das kommt. Ich glaube, dass aus solchen Krisen, die wir ja gerade erleben, ist ja ein Jahrhundertsturm der Krisen, wenn man es genau betrachtet, etwas generiert wird. Und wir beide wissen es halt nicht. Und was diese Confidence angeht, die Zuversicht für das kommende Jahr, muss man vielleicht auch auf die kleinen Dinge schauen, so banal es klingt, auf die Dinge, die einen ansonsten, für die man dankbar sein kann vielleicht auch. Solche Dinge, das klingt alles wie so ein esoterischer Ratgeber.
Bei dir fängt der Frieden an. Ja, vor deiner Tür fängt der Frieden an.
Genau. Und auf das achten, was vielleicht auch gut funktioniert hat. Und da glaube ich schon, ich glaube, da bin ich zu sehr ein Optimist und zu sehr einer, der nach vorne schaut, dass auch die junge Generation dieses Erlebnis des Miteinanders und des guten Gefühls einfach haben will und ein ganz tief sitzendes Bedürfnis hat danach. Und ich würde sogar schließen wollen, fast schon, weil wir jetzt langsam auch zum Ende kommen müssen. Du hattest anfangs gesagt, dass damals die Konzerte für dich so was Besonderes waren. Die Musikkonzerte, dieses Erlebnis. Heutzutage ist die Musikindustrie ja genau wieder dort angekommen. Du verdienst ja kein Geld mehr mit Plattenverkäufen oder sonst was und schon gar nicht mit Streamings. Genau. Sondern du verdienst sie mit Events, mit Erlebnissen. Und ich glaube, dass diese Erlebnisse, diese Events zurückkommen, die ein riesen Revival erleben. Das ist sozusagen die Schallplatte des kommunikativen Zeitalters. Weil ein menschliches Erlebnis dabei ist. Das hängt auch mit KI und solchen Trends zusammen, die ja auch eine Bedeutung haben, die auch ihre Wichtigkeit und Richtigkeit haben. Wo ich aber dieses Gefühl des Authentischen und das, was ich direkt erlebe, mit meinen eigenen Augen sehe, viel, viel wichtiger wird. Gerade weil ich mir so schwer tue, die Dinge zu differenzieren, will ich sie direkt und persönlich erleben. Oder siehst du das völlig anders?
Nee, ich stimme dir 100% zu. Wir sind sogar schon so weit. Also wenn du solche Veranstaltungen siehst, wie zum Beispiel das Lollapalooza-Festival, ich weiß nicht, wie es in München heißt, aber da gibt es ein Parallel, das ist so ähnlich wie das Lollapalooza, findet jedes Jahr einmal statt. Da sind über zwei Tage verteilt 10, 20 Bands oder so, die durchgehend spielen auf 3, 4 verschiedenen Bühnen. Solche Veranstaltungen sind genau das, was das Volk, weil nämlich da plötzlich alle zusammenkommen, da kommt links, rechts, oben, unten. Und im Endeffekt ist es so, dass du 2 Tage weg bist von der Welt und danach auch echt erholt bist sozusagen. Ich glaube hundertprozentig, dass das ist, was die Welt auch heilen kann. Mhm. Ich glaube sehr daran, dass auch solche Veranstaltungen wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du Vollplayback-Theater zum Beispiel kennst, eine unglaublich tolle, lustige Veranstaltung, kann ich jedem nur empfehlen. VPT heißt das.
Ach, wie witzig. Vollplayback-Theater. Das klingt schon so lustig.
Das ist so geil.
Das ist das Gegenteil von Impro-Theater praktisch.
Ja, die nehmen Texte von den Kassetten, die wir als Kinder gehört haben, also zum Beispiel die 3 Fragezeichen, und spielen das auf der Bühne nach. Das ist so lustig, du machst
mit
dir keine
Vorstellung. Mit Mundbewegung praktisch dann sozusagen.
Genau, genau. Und aber richtig mit ihrem Kostüm, und dann kombinieren sie manche Geschichten miteinander und so. Also es ist wirklich John Sinclair mit 3 Fragezeichen. Es ist VPT. Musst du mal googeln.
Das ist ein lustiges Format.
Also es ist, ja, und die sind seit Jahren auf Tournee, immer ausverkauft. Mhm. Also hier in Hamburg 1200er Halle immer ausverkauft. Das ist etwas, du bist da drin und bist ist 2 Stunden. Gut. Von dieser Welt weg. Das Gleiche gilt sicher auch für, ich sag mal, die Comedians, die noch so richtig frei unterwegs sind. Auch da ist es so, dass du einfach mal 2 Stunden nicht, ja, keine Gedanken machst, darf ich das sagen? Kann ich das sagen? Ist das noch korrekt? Ja, darf man hin? Sondern einfach dieses abzuschalten und wieder runterzukommen. Und ich glaube auch, dass das Wichtigste überhaupt ist. Und ich glaube, dass, da gebe ich dir auch recht, ich habe ja viel mit wirklich jungen Leuten, also hier 20, 25 im Alter zu tun. Und es stimmt überhaupt nicht, dass die Generation Z auf der Straße klebt und schwachsinnig denkt, sondern ich habe ganz, ganz viele Menschen um mich rum, die wirklich einfach Bock haben, was zu tun, die auch Ideen haben, die kreativ sind und die mir sehr viel Hoffnung machen. Und so, die fördern wir ja auch hier mit dem, was wir hier machen. Und das, da habe ich auch große Hoffnung drin. Ich glaube, dass die Generation Z mit vielen dem, was jetzt heute gerade passiert und was uns jeden Tag aufregt, ganz wenig zu tun haben. Und dass die es eigentlich im Zweifel besser machen. Insofern, glaube ich, können die viel von uns lernen und wir auch, aber auch viel von denen. Nur die Unbekümmertheit, die wir immer hatten, werden sie nicht haben.
Ach, wer weiß. Vielleicht kommst du doch in irgendeiner Form irgendwann zurück, spätestens dann, wenn vielleicht die ganz großen Krisen, die wir jetzt gerade erleben. Also eins möchte ich prognostizieren. Irgendwann ist das vorbei. Es wird der Tag kommen, an dem es vorbei ist. Es wird dann vielleicht anders sein, aber diese Krisen werden vorbeigehen. Und dann geht die Sonne auf. Das sage ich an dieser Stelle. Bin ganz sicher und wir werden uns alle drüber freuen. Da bin ich absolut davon überzeugt. Sag mal, abschließend, was machst du heute noch? Was sind so die Dinge, die dich antreiben? Ich weiß, du hast einen Podcast, der sehr erfolgreich ist. Aber gibt es noch andere Ziele, auch wenn du eigentlich nie große Ziele dir eigentlich selbst konstruiert hast, die du anstrebst, Dinge, die du gerne noch machen würdest?
Ja, ich habe einen schon für dieses Jahr mir etwas vorgenommen, was so ein bisschen zu tun hat mit auch meiner Verantwortung meinen Kindern gegenüber. Also ich möchte nie in die Situation kommen, wie ich damals im Geschichtsunterricht, wo es dann immer so hieß, ja, frag doch mal deine Großeltern, warum keiner damals was gemacht hat. Das ist auch der Grund, warum ich meine Sachen, die ich so mache, warum ich die so mache, wie ich sie mache und so, um den Kindern einfach zu sagen, pass auf, ich habe mich gekümmert, ich habe eine Meinung, eine Haltung gehabt, ich habe Dinge getan, die ich habe probiert, Sachen besser zu machen, Sachen klar zu kommunizieren und so weiter, das ist das eine. Aber ich glaube, dass, was jetzt auch gerade verstärkt passiert in Sachen Lanz und Nius und sowas alles, ich glaube, dass es Zeit wird, dass man die in Anführungsstrichen freien Medien, ob es jetzt alternative oder freie sind, ist mir eigentlich egal, für mich sind es freie Medien erstmal, weil sie relativ frei agieren. Ich glaube, dass man die zusammenfassen muss. Ich glaube, dass der Mensch der Zukunft in den nächsten Jahren gucken sollte, was die Tagesschau sagt oder Heute-Journal oder whatever, aber gleichzeitig auch die andere Seite sich angucken sollte, um dann eine Entscheidung zu fällen, was ihn interessiert und was er gut findet. Ich glaube, alle Formen von Ausblendung, Mauern und sowas alles ist nicht der richtige Weg. Und ich möchte gerne da schon auch, und zwar nicht politisch, sondern medial, was für tun, um sozusagen der Vernunft auf beiden Seiten Gehör zu bieten und den Menschen die Chance zu geben, gerade den jungen Leuten, sich alles anzuhören und dann sich ihre Meinung zu bilden, egal wie die ausgeht. Das ist klingt so ein bisschen noch theoretisch, aber ich habe da relativ gute Kräfte, die mit mir zusammen das machen wollen. Und wir würden da gerne ein bisschen Struktur und Vernunft sozusagen in diese wilden medialen Zeiten reinbringen. Und ich glaube, das, was wir früher als selbstverständlich erachtet haben, ich weiß nicht, du erinnerst dich sicher genau wie ich, ne, es gab dann immer die Tagesschau, aber es gab auch Monitor Report aus München. Es gab auch, das waren ja renitente Magazine sozusagen. Ja, dann wie würden Sie entscheiden, zum Beispiel so eine Volksentscheidungsgeschichte. Also es gab viele unterschiedliche Aspekte, die dem Zuschauer vorgelegt wurden, woraus er dann Sachen aussuchen konnte. Und ich finde, das ist in letzter Zeit, die Fronten sind verhärtet, es wird nicht mehr so richtig gesprochen, es wird viel gelogen und zwar sicher auf allen Seiten. Ich bin schockiert darüber, welchen Wert ich sozusagen für meine Rundfunkgebühren, die ich gerne zahle, aber was ich dafür bekomme, ich denke, ich bekomme nicht mehr so viel wie früher und das sind so Themen, die mich beschäftigen und wo ich gerne dafür sorgen würde, dass wir da vorankommen und dass wir eben zu dem, was du gerade sagst, ne, für mich ist der erste Schritt, ist eine kollektive Befriedung. Und dieses Akzeptieren von anderen Meinungen und sich gemeinsam Dinge von allen Seiten anschauen und dann auch zu unterschiedlichen Ergebnissen vielleicht kommen. Und das aber auch auszuhalten. Ich glaube, dieses Aushalten ist auch ein wichtiges Thema. Also wenn du heute siehst, wenn ich mich hier in Hamburg auf dem Rathausmarkt stelle und sag irgendeinen falschen Satz, was meinst du, was da los ist? Und zwar egal, in welche Richtung. Es ist egal, ob das politisch links, rechts ist, ob das grün ist oder gelb, ist völlig egal. Es geht darum, dass die Menschen sofort drauf anspringen und dass es sofort so eine, sagen wir, so eine sehr emotional getriebene, unsachliche Haltung gibt. Und ich denke, es würde uns allen sehr helfen, wenn wir mehr miteinander sprechen und alle Seiten kennen.
So. Aber schon mal seine Grenzen zu ziehen, daran kann doch nichts falsch sein. Und auch wenn die Zeiten früher andere waren, wenn du vor 30 Jahren dich vor den Rathausplatz gestellt hast und irgendwelche tatsächlichen krassen Nazi-Parolen geschrien hättest, hättest du zu Recht Ärger bekommen.
Ja.
Auch damals schon.
Und ja,
das,
ja, ja.
Und das ist,
aber ich rede nicht über Nazi.
Das ist für mich eben keine Meinung aushalten. Ich sage, es gibt bestimmte Dinge, wo ich sage, das muss ich jetzt nicht aushalten. Ja. Da muss ich auch keinen Dialog suchen. Das sehe ich einfach als radikal. Und diese radikalen Seiten gab es immer schon. Die gab es auch in den 70ern, in den 80ern schon. Jetzt sind sie aber, jetzt haben sie mehr Plattform, jetzt haben sie mehr Gewicht. Und da finde ich dann schon, aber das ist jetzt auch nur persönliche Meinung, da möchte ich dann eher gegenhalten. Ich möchte einfach keine radikalen Menschenbilder vor mir haben. Also
am aber Ende weißt du, was cool ist? Genau, cool ist, wenn du das machst und wenn du auch weißt, warum du da bist. Ich kann dir ein Beispiel erzählen, was mich so sehr schockiert hat. Hier in Hamburg wurde irgendwann aus einem Anlass, der dann hinterher sich rausstellte, als völliger Blödsinn, wurde aufgerufen, ja, wir machen eine Demo gegen rechts. 250.000 Menschen waren in 2 Tagen auf der Straße und haben gegen rechts demonstriert. Ich mit dem Kamerateam mittendrin und wir haben die Herrschaften, die da waren, mal gefragt, warum sie hier sind. Und ich sag dir eins, ich habe keinen einzigen gefunden, der wusste, warum er da ist. Und das ist, hat mich sehr schockiert. Hier sind 250.000 Menschen gegen rechts gegangen. Die einen haben gesagt, sie sind gegen die CDU, hat überhaupt mit dem Thema gar nichts zu tun. Die anderen waren gegen die AfD. Dann ist die Frage, warum? Die AfD ist rechts. Dann haben die anderen waren deswegen da, weil rechts rechts radikal ist und so. Es war ein komplettes, einfach ein kollektives, schönes Gefühl, dass wir gemeinsam demonstrieren, aber keiner wusste, warum.
Aber schau mal her, wenn du siehst, mit welcher Präsenz gerade die AfD auf den sozialen Medien erscheint, wie präsent sie ist auch im medialen Diskurs. Sie ist eigentlich, wird ständig über sie gesprochen und, auch über die Aussagen der Vertreter der AfD. Und das sind so viele unangenehme Momente mittlerweile dabei, dass ich schon verstehe, wenn Menschen dann generell sagen, da gehe ich jetzt hin. Und das nicht genau benennen können, weil sie sagen, ich fühle mich unwohl in dieser Wolke.
Aber das haben sie nicht gewusst?
Vielleicht haben sie es nicht artikulieren können. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie nicht trotzdem sagen, ich fühle mich ganz gut, dass ich einfach für mich jetzt einfach eine Haltung zeige. Ich finde nicht, dass Demonstranten dazu verdonnert sind, haargenau zu formulieren, was ihnen vorgeht.
Aber ein bisschen wäre schon schön, wenn sie wissen, warum sie da sind. Und wenn sie dann da stehen und zucken mit den Schultern und sagen, ja, ich bin einfach da, weil man geht doch da. Und ich hätte so Firmeninhaber hier
aus Hamburg. Dann gehst du auf eine AfD-Demo oder irgendeinen Montagszug oder was auch immer und fragst, gegen was sie sind. Dann hörst du Lügenpresse und warum sind alle Ausländer raus und so weiter. Und das ist jetzt nicht unbedingt gehaltvoller, aber wahrscheinlich sehr viel überzeugter und deswegen noch für mich noch lange nicht richtiger.
Aber weißt du, das große Thema ist, glaube ich, dass wir heute auch darunter leiden, dass da jemand oder dass da eine Gruppe erfolgreich ist, weil die anderen so schrecklich unerfolgreich sind. Ich meine, das hängt ja alles auch wieder miteinander zusammen. Und da wäre es für mich, also für mich, was du sagst, ist eigentlich ein schönes Bild. Die Sonne geht wieder auf, ja. Es kommt plötzlich der Erfolg über uns, weil wenn die Menschen nämlich glücklich sind, dann fällt das alles weg. Und zwar, dann fallen diese sinnlosen Demonstrationen weg, dann fällt diese Handy-Selbstdarstellung, ich war mit dabei und habe was getan. Alles das fällt weg, wenn die Menschen wieder glücklich sind, Arbeit haben und was zu tun haben und es aufwärts geht und es Hoffnung gibt und alles das, ja.
Dann lass uns daran arbeiten, Boris. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Weißt du, wir kennen uns ja nicht groß. Also, und deswegen, ich finde es immer ganz, ganz besonders, wenn man ein Gespräch miteinander führt, gerade weil man sich nicht so gut kennt, aber trotzdem spürt, dass man miteinander reden kann. Und das hat mir große Freude bereitet. Da möchte ich mich bedanken bei dir und möchte dir alles Liebe und alles Gute nach Hamburg wünschen.
Vielen, vielen Dank. Mir hat das viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen diese Mischung, dass es am Ende noch so einen aktuellen Bezug bekommt und dass wir auch anderen Menschen vormachen, dass man einfach sprechen kann. Dass das geht, das finde ich toll.
Lass uns reden, Boris.
Ja.
Alles Liebe.
Schönen Tag.
Bis dann, ciao.
Tschüss.
Das war Lebenslauf unzensiert.
Host Peter Scheels. Leitung, Produktion und Redaktion Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung, Video und Audio Alexander Meyer. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Norbert Huge.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.